Grüezi miteinander. Sie hören das Kirchenfenster auf Radio BO. Ich bin Lisa Sprecher und habe die Sendung Mantra und Herzensgebet gestaltet. Heute möchte ich Ihnen zwei unterschiedliche Formen vom Betten näher bringen. Sie sind aber nur im ersten Moment so verschieden. Das Ziel von beiden ist nämlich gleich. Körper und Seele aufs Jetzt einzupendeln. Also die Gedanken zu konzentrieren, das Gedankenkarussell im Kopf für kurze Momente anzuhalten und einfach zu sein. Ich weiss, das tönt so einfach, braucht aber viel Übung. Ich war bei der Sibyl Stamm in einem Kirtan und habe mitgesungen im Steinhölzli-Wald in Bern und habe Lars Syring im Bühler zu Appenzell über das Herzensgebet ausgefragt. Näheres über beide können Sie im Internet nachlesen oder auch auf YouTube sehen. Vor dem Kirtan habe ich Sibyl Stamm im Steinhölzli-Wald getroffen, ganz nahe an der Stadt an einem Ort, wo sie das Kirtan, das Mantra-Singen am offenen Feuer organisiert hat. Ich wollte zuerst von der Sibyl Stamm wissen, wie sie aufs Mantra-Singen gekommen ist.
Hey, das war jetzt wirklich nicht ganz neuliegend für mich. Ich habe eine Biografie aus dem Bildungsbürgertum. Ich habe studiert, ich habe einen grossen Teil von meinem Leben damit verbracht, weil die Welt zu verstehen und die Welt zu verbessern und darüber nachzudenken, was das alles auf sich hat mit dem Leben hier und was passiert nach dem Tod und so weiter. Also ich habe mir sehr viele Sinnfragen gestellt. Und irgendwann wie gemerkt, dass man mit dem nicht weiterkommt. Oder ich jedenfalls. Und bin in einem Meditationsseminar von der Silvia Wetzel gsi, wo eine deutsche buddhistische Lehrerin ist. Und dort haben wir viel gesungen. Und das hat mich so im Herz berührt. Das einfache, repetitive Singen von Mantren. Und dann ist das wie einfach klar gsi für mich, dass das der Weg ist, wie ich, ist ein wie für mich wie eine Liftfahrt von meinem Kopf runter in mein Herz. Und ich mache diese Liftfahrt täglich, indem ich einfach anfange singen und ich kann mit dem Herz etwas erfassen, wo, über meine Existenz, wo ich mit dem Kopf nicht verstehen kann.
Du sagst, Mantras sind immer wiederkehrende Gesänge. Letztens hat ein Politiker gesagt, du tust wiederholen wie ein Mantrasänger. Und dann habe ich gedacht, weiss der eigentlich, was ein Mantra ist? Was ist es genau?
Es gibt ganz viele verschiedene Definitionen. Eine davon ist, dass Mantra ist Manas. Manas ist der Teil vom Geist, der denkt, unsere Persönlichkeitsstruktur, der gerne irgendwelche Geschichten erfindet, der gerne will, dass alles kontrollierbar und so ist, wie wir es gerne hätten. Und Tra ist ein Instrument oder ein Werkzeug. Und wenn man das zusammennimmt, dann ist das Mantra ein Werkzeug, das den Geist beschützt vor unheilsamen Gedanken. Also man kann ein Mantra singen und man tut das wiederholen, weil jede Übung hat gerne Wiederholung. Das ist der Kern von der Sache. Nicht, dass man immer eine neue Speiskarte bestellt und schaut, was es noch anders zu essen gibt, sondern dass man etwas auswählt und das immer und immer wieder macht. Das ist die Übung. Und das hilft dem Geist, sich zu besinnen auf etwas, was er schon weiss. Nämlich, dass es einen Frieden gibt, wo außerhalb vom Denken liegt. So, und das hilft uns, das Mantra in dieser Wiederholung zu machen.
Du hast dich ja fest mit Friedensarbeit auseinandergesetzt, hast du mir gesagt.
Ja, ich bin etwa 10 Jahre im Nahen Osten im Einsatz gewesen, für die UNO, für das EDA, für verschiedene NGOs, mit der Idee, dass ich gerne mit meinem Leben zum Frieden auf dieser Welt beitragen möchte. Ich war etwa 10 Jahre in Libanon, in Syrien, in Israel, Palästina und in Ägypten gelebt und gearbeitet.
Dann kannst du auch Arabisch.
Ich habe so ein gutes Strassen-Arabisch. Ich kann zu allen Themen reden und verstehen, die in meinem Alltag sind relevant waren. Und nachher, wenn ich zum Zahnarzt muss oder so, kann ich gar nichts sagen, weil das ein Vokabular ist, das ich nie habe gebraucht. Also es ist sehr ein ganz kleiner Ausschnitt von einem Arabisch, der aber genug ist, dass man gut mit Leuten können in Kontakt kommen. Und so ein Türöffner ist das auf jeden Fall gewesen in dieser Zeit im Nahen Osten.
Du hast mir schon gesagt, was eigentlich für dich das Mantra bedeutet, der Lift. Wie machst du denn, dass du auch geerdet bist?
Hey, dann fahre ich noch einen Stock weiter runter. Richtig fies. Das ist auch etwas, was ich mir gerne vergegenwärtige, dass ich zu jedem Zeitpunkt von meinem Leben immer eine Berührung habe mit dieser Erde. Dass mich das immer hebt, immer trägt. Und das grosse Teil von meinen Problemen, wenn ich welche habe, kommt davon, dass ich mit meinen Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder in einer Wunschvorstellung mich aufhalte und eigentlich immer und immer wieder die Rückkehr auf die Füße am Boden und das Herz, das jetzt hier schlägt. Das ist eine zentrale Übung, die mich jeden Tag ein bisschen beschäftigt. Und das Mantra ist einfach, es ist die schönste Meditationsform, die ich kenne. Ich habe lange gedacht, weißt, man müsse sehr diszipliniert auf einem Küssi sitzen und Stunden leiden, um irgendwie an einen Punkt zu kommen, wo man irgendeinen Frieden findet. Und das Mantra hat für mich überhaupt gar nichts, das Disziplin braucht. Das ist reine Freude. Also da ist mein Herz, das vor Freude überquillt und dann muss ich mich überhaupt gar nicht dazu zwingen. Also ich tue manchmal, wenn ich im Migros an der Kasse stehe, für mich im Stillen ein Mantra singen oder einfach etwas wiederholen, einen Glaubenssatz wiederholen, wo mir hilft, jetzt hier gerade die Situation gut zu bewältigen, wenn irgendetwas schwierig ist rundherum.
Wie könnte denn so ein Glaubenssatz aussehen?
Also ich habe in meinem Leben ganz verschiedene Phasen mit ganz verschiedenen Glaubenssätzen schon ausprobiert. Ich glaube, die sind sehr individuell. Und einer von den Glaubenssätzen, wo ich, wenn ich mir zum Beispiel im Widerstand bin zu etwas, dass ich mich einlade zu sehen, dass das jetzt da dazugehört. So. Dass das vollkommen ist, in der Form, wie es jetzt ist. Und das ist so eine Übung, die ich dann mache, mit einer Situation, die ich eigentlich ablehne, mich der zuzuwenden und zu schauen, ob ich mein Herz öffnen kann, dafür, dass jetzt die Situation so ist, wie sie ist.
Dann hat es auch damit zu tun, dass du die Situation nicht mehr bewertest.
Ja, also der Teil vom Geist, der bewertet, ist, glaube ich, ein grosser Teil von vielen Persönlichkeiten auf dieser Welt, inklusive von meiner. Ich habe ganz viele Meinungen dazu, wie die Welt sollte sein und wie andere Menschen sollte sein. Und das ist Teil von dieser Praxis, ist das zu erkennen. Einfach als allererstes mal bemerken, dass ich jetzt bewerte und dass ich mich mit einer Bewertung ein bisschen über jemanden oder etwas anderes stelle oder manchmal unter jemanden oder etwas anderes. Es gibt auch, dass ich mich selber wie anzweifle oder in Frage stelle und mich kleiner mache, als dass ich bin. Und einfach das zu erkennen, das ist schon mal, glaube ich, ein wesentlicher Teil. Und dann schaue ich, ob ich zurückkommen in eine Körperpräsenz, die mir hilft, die Situation vielleicht auch nicht ganz so ernst zu nehmen. Einer von den wichtigeren Glaubenssätze von meinem aktuellen Leben ist, mit ein bisschen Humor und auch vor allem mich selber nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen, durchs Leben zu gehen. Das ist auch manchmal sehr hilfreich.
ich bin auch immer in Gefahr, mich selber zu bewerten. Und das tut mich dann bremsen. Geht dir das auch so?
Ja, dauernd. Also ich habe, wie ich glaube, viele Menschen, eine Art Radio im Kopf, wo dauernd bewertet, was ich mache, ob das gut ist oder schlecht ist und was andere Leute machen, ebenso, ob das gut oder schlecht ist. Es gibt irgendeinisch wie eine Möglichkeit zu bemerken, dass das einfach Geschichten sind, die wir uns erzählen. Und wenn ich diese Geschichten bemerke, dann, wenn es mir gelingt, in einem guten Moment, kann ich dann ein bisschen zulächeln. Und ja, die einfach, das ist Teil von dem Kino in meinem Kopf oder von dem Radio. Das ist in dem Sinne nichts Schlechtes, aber muss auch nicht die ganze Worte sein von dem Leben, das ich jetzt gerade lebe.
Ich war vor 2 Wochen an einem Konzert. Und das heisst Hirnmassage mit Musik. Hast du das auch schon mal gehört?
Das habe ich noch nie gehört, so als Ausdruck. Aber ich glaube, das könnte man vom Mantra singen wahrscheinlich auch sagen. Es ist ja, der Anlass, den wir hier heute Abend haben, ist nicht ein Konzert, sondern es ist ein gemeinsames Singen. Also wir treffen uns, um etwas gemeinsam zu üben. Und das ist jetzt die Übung von dem Mantra singen, wo man kann erleben, wie man sowohl als einzelne Stimme als auch in der Gemeinschaft gemeinsam singt, gleichzeitig. Das ist eine wunderschöne Erfahrung vom eigenen Selbst in der Gemeinschaft über die Stimme. Und das macht etwas mit einem. Ich würde sagen, es ist nicht nur eine Gehirnwäsche, es ist auch eine Wesenswäsche, oder? Was hast du gesagt? Nicht Gehirnwäsche, du hast gesagt...
Hirnmassage.
Hirnmassage, genau. Also es ist, ich glaube, das ist eine Massage von unserem gesamten Wesen. So, nicht nur von unseren kognitiven Fähigkeiten, sondern auch vom ganzen Rest. So.
Also der Ton geht ja durch den ganzen Körper, nicht nur durch das Maul oder den Kopf, sondern durch den ganzen Körper kann man den spüren. Mantra singen hat ja gewisse Formen. Wo hast denn du die kennt und wie kommst du auf die?
Also der Thich Nhat Hanh, der vietnamesische Zen-Meister, der in Frankreich gelebt hat, hat mal gesagt, ein Mantra ist alles, was uns über die Lippen kommt, wenn unser Geist und unser Atem sich vereinen. Und das heisst, ein Mantra ist nicht notwendigerweise ein komplizierter Text auf Sanskrit, wo man irgendwie muss in bestimmten Melodien wiederholen, sondern ein Mantra, in dieser Vorstellung, wie er das hat gelehrt, ist alles, was uns über die Lippen kommt, wenn wir wirklich jetzt im Moment da sind und unser Herz in etwas hineingeben, wo wir sagen. Und das ist eine ganz simple Form von einem Mantra, wo ich habe gelernt, ich bin mit 19 zum Thich Nhat Hanh auf Plum Village. Das ist ein Zen-Kloster, das er dort hat geführt. Und ich habe das dort gelernt, schon recht früh in meinem Leben. Und die heutige Form, die wir jetzt hier heute Abend machen, die habe ich gelernt im Meditationskurs oder von anderen Mantra-Veranstaltungen, wo mehr der Klang und die Repetition im Vordergrund stehen. Wir tun auch heute Abend, das gehört mir dann auch vielleicht, mehrstimmig Mantra singen und einüben, weil das ein Teil von unserem Kulturkreis ist, dass man mehrstimmige Lieder singt. Und das gibt wunderschöne Schwingungen, die man eben im ganzen Körper spürt.
Man hat ja auch herausgefunden, dass das Om ganz eine besondere Wirkung hat.
Ja, das zeigt man. Es gibt ganz viele Theorien dazu. Und man kann das erfahren, dass es gewisse wie innere Resonanzräume gibt, die anfangen zu schwingen. Und wenn man das so eine Umteppich zum Beispiel legt, indem dass man einfach mal über eine gewisse Zeit das umsinkt, dann spürt man im Körper eine Art Schwingung, wo der Ramdas zum Beispiel hat gesagt, in dem Moment von dieser Schwingung ist man in der Schwingung vom ganzen Universum. Ist man eigentlich dort drinnen wie vereint oder aufgehoben. Aber ich bin nicht so jemand, der sehr viel über die Theorien nachdenkt, sondern mehr will einen Raum schaffen, wo die Leute das können erfahren. Weil es ist auch für jeden ein bisschen anders, wie man das nachher erlebt. Und wenn man es erlebt hat, kann man es oft auch gar nicht so richtig beschreiben, was jetzt das war, was man erlebt hat, sondern es ist eine Erfahrung, die ein bisschen außerhalb vom Erklärbaren liegt.
Könnte ich eigentlich auch singen, jetzt bin ich verrückt, jetzt bin ich verrückt, jetzt bin ich verrückt und jetzt schaue ich es an und jetzt bin ich verrückt.
Selbstverständlich. Du kannst alles in ein Mantra verwandeln. So. Was passiert beim Mantra-Singen ist, dass eine Einladung ist, um immer und immer wieder in die Präsenz zurückzukommen, in den jetzigen Moment. Und wenn jetzt das ist, was du spürst, wenn jetzt Wut das ist, was du spürst, dann nachher kannst du mit dem Gesang dich der Wut zuwenden. Also ich tue das Mantra und das Singen sehr weitläufig verwenden. Manchmal, wenn ich zum Beispiel etwas erlebt habe, was mich sehr wütend macht, dann tue ich den ersten Moment, wo mir nachher zur Verfügung steht, wo ich nicht mehr allein bin, tue ich meinen Körper schütteln und die Wut verbal mit meiner Stimme zum Ausdruck bringen, so dass sie energetisch durch meinen Körper durchfließt. Weil ich glaube, dass wir Möglichkeiten haben mit Emotionen. Also, Emotionen geben uns eine Möglichkeit, eine ganze, so eine richtige Lebendigkeit zu erfahren. Und dann tue ich das gerne, also mit Stimme, mit dem Körpereinsatz richtig erfahren und erleben. Und meistens ist sie nachher vorbei. Wenn ich das gemacht habe, ist sie nachher durch. Und ich fühle mich wieder offen, zum Beispiel in die gleiche Situation wieder neu und anders reinzugehen.
Mantra singen und Kirtan, ist da ein Unterschied?
Also Kirtan ist die traditionelle Bezeichnung für Call and Response. Das heisst, oft sind Mantrasingen so gestaltet, dass ein Ziele gesungen wird, vorgesungen wird von jemandem und nachher ein Ziele wie beantwortet wird. Also der Chor wiederholt die gleiche Ziele wie die Person, die vorgesungen hat. Und das ist ein schönes Spiel von Rufen und Hören. Also von einer Frage und von einer Antwort. Oder von einer Antwort. Oder von einer, es ist nicht so fest eine Frage, aber es ist wie eine Bitte, wo man rausschickt und nachher eine Antwort, die zurückkommt. Und das ist die traditionelle Form von Kirtan, wo man so macht. Sonst gibt es aber keinen Unterschied, meines Wissens, zum Mantra singen.
Was für Leute machen da so mit? Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich dann so wahnsinnig esoterisch und da bin ich gar nicht zu haben.
Ja, gell. Also, meine grosse Angst, als ich das erste Mal an einem Kirtan bin, war auch, dass das so Esozeugs ist, wo ich mich gar nicht würde wohlfühlen. Weil, wie schon gesagt, gell, ich bin eben aus einem studierten Haushalt gekommen. Man muss bei mir, in der Art, wie ich erzogen wurde, muss man Sachen verstehen und erklären. Und es muss Sinn machen, es muss rational sein. Und ich habe auch genau die gleiche Angst gehabt, bevor ich das erste Mal an so einer Veranstaltung bin. Was ich sehr schön finde an dem Kirtan, wo wir jetzt hier heute Abend erleben im Wald, ist, es ist für mich eine sehr direkte Spiritualität hier in diesem Wald. Wir sind in einer Kathedrale, aber in einer Naturkathedrale. Wir haben hier die Baumkrone oben an uns, wir haben Vögel, die pfeifen, wir haben einen Sonnenuntergang, den man da hinten sieht. Es ist so eine unmittelbare Verbindung mit dem Naturraum und dem Gesang. Das werden wir dann vielleicht auch hören. Es gibt manchmal so, dass die Vögel anfangen mitzusingen. Dass das ein völliger dogmafreier Raum ist da. Es geht nicht darum, eine bestimmte Art von Religion oder Spiritualität zu leben, sondern es ist etwas, wo wirklich die Leute, die hier kommen, sind, ich würde sagen, alle sehr offene Geister und vielleicht auch alle ein bisschen spirituelle Rebellen, die gerne eine gewisse Freiheit haben in der Art und Weise, wie sie ihre Spiritualität leben. So. Also, wir sind nicht an einer bestimmten Richtung angeschlossen. Und du wirst es auch sehen heute Abend. Wir singen Mantra aus dem Buddhismus, wir singen Mantra aus dem Hinduismus, wir singen sogenannte Medicine Songs, die von traditionellen indigenen Völker in Nordamerika zum Beispiel kommen. Ich habe auch einen Mantra-Chor, wo wir manchmal jodeln. Ein österreichischer Andachtsjodel zum Beispiel haben wir das letzte Mal geübt, weil das unsere indigene Kultur von da auch in diesem Jodel wie ja repräsentiert ist. So. Also wir machen so ein bisschen von überall und die Leute, die da kommen, sind auch, ich glaube, so Weltmenschen.
Ja, diese Weite ist beim Kirtan im Wald übergekommen. Vom 5-jährigen Mädchen bis zur Urgroßmutter sind alle da gewesen. Solche, die es schon lang machen, und zu Anfängerinnen wie ich. Ich bin an dem Abend glücklich heim und ich gehe sicher wieder einmal singen. Den Rhythmus der Trommel habe ich noch lange gespürt und auch Tage nachher sind mir die Melodien noch nachgelaufen. Es hat meine Seele und meinen Körper ganz fein massiert, wie die Barbara Studer vom Hirncoach sagen würde. Musik ist Hirnmassage. Ein Zeitchen später bin ich in Bühler gefahren zum Lars Syring. Er ist schon seit über 20 Jahren Pfarrer im Dorf. Wir haben uns schon lange kennengelernt. Er ist als junger Theologe ins Hinterland gekommen und hat da sein Vikariat gemacht und er ist im Appenzell hängen geblieben. Die Begegnung mit dem Lars hat mir zu denken gegeben. Er ist ein Spezialist im Herzensgebet. Man sagt manchmal auch Jesusgebet. Und er ist ein moderner Mystiker. Zuerst wollte ich von ihm wissen, wie er zum Mystiker geworden ist.
Ich bin im Appenzellerland erst zum Mystiker geworden. Also man hört es, ich bin nicht hier aufgewachsen. Ich komme ursprünglich aus Ostwestfalen und habe dann nach dem Studium dort mein Vikariat im Waldstadt und im Schönen Grund machen können. Und im Schönen Grund kam dann nach einem Gottesdienst mal ein Bauer zu mir und sagte: Herr Syring, was Sie da in der Predigt gesagt haben, das ist schon recht, aber ich komme nur wegen des Segens. Und das war natürlich für mich erstmal eine ziemliche Kränkung, weil wir im Studium ja alles Mögliche gelernt haben, vor allen Dingen aber Predigt schreiben und dann nachher zu hören, dass Predigt eigentlich nicht so wichtig ist, viel wichtiger ist, ob ich segnen kann, das war für mich eine ziemliche Herausforderung. Und so wie sich das dann entwickelt hat im Laufe des Vikariats, ist der Segen immer wichtiger geworden. Bis dahin, dass ich irgendwann bei der Konfirmation im Schönen Grund tatsächlich gemerkt habe, dass beim Segnen sehr viel mehr passiert, als ich mir bis dahin habe vorstellen können. Und da bin ich dann auf die Spur gekommen, was das war. Das hat mich sehr interessiert. Und dann habe ich rumgehorcht, wo Leute sind, die mir helfen können, das irgendwie in Worte zu fassen, was ich da erlebt habe. Und so bin ich dann schlussendlich bei der Mystik gelandet. Also da sind Sachen passiert, die mir in Ostwestfalen niemals vorstellbar waren.
Und wie muss ich mir das vorstellen, was du gemacht hast, nachdem du die Erkenntnis gehabt hast?
Ich habe dann erstmal einen ganzen Haufen gelesen. Manfred Jusutis ist da so meine große Referenzgröße. Der war damals Professor in Göttingen für praktische Theologie und der hat irgendwann auch so eine Wende gemacht und alles nochmal ganz neu gedacht, eben unter so einem mystischen Aspekt. Der hat sehr viel dann mit Energien gearbeitet. Und das war das, was ich im Gottesdienst erlebt habe. Der hat mir eine Sprache gegeben für meine Erfahrung. Und der hat immer gesagt, es reicht nicht, wenn man als Theologe weiß, was irgendwie so mit Gott los sein könnte, sondern man muss irgendwas auch erfahren haben. Und dann habe ich geguckt, wo kann ich was erfahren? Dann damals war Markus Krier dann noch Pfarrer in Urnisch und der hatte schon Freitagabends so ein Abendgebet und eine Meditationsgruppe und da habe ich dann einfach mitgemacht und erste Erfahrungen gesammelt und dann bin ich im Laufe der Zeit da immer tiefer eingestiegen.
Hast du denn auch alte Mystiker gelesen, also Teresa von Avila und so?
Ja, ja, also auch noch ältere. Also das fängt ja dann von christlicher Seite bei den Wüstenvätern und Wüstenmüttern an. Und so habe ich mich dann durchgelesen. Also natürlich bei weitem nicht alles, aber so das, was mich interessiert hat, wo ich mich wiedergefunden habe, das habe ich dann versucht zu lesen. Ich konnte dann auch eine Ausbildung machen. Also zum einen bei Manfred Jusutis, Religion als Handwerk, hatte er mal als Kurs ausgeschrieben und dann waren wir einige Wochen bei ihm im Wochenenden bei ihm im Kloster in Germerode in der Nähe von Göttingen. Und da hat er uns eingeführt in so wesentliche Handlungsmöglichkeiten mit Energien, mit Gebeten. Das Herzensgebet kam dann schon vor mit dem Mantra. Und als die Ausbildung fertig war, gab es hier in der Schweiz ein Angebot zum Spiritual von der reformierten Kirche aus. Und dann habe ich die Ausbildung auch gemacht. Das waren dann insgesamt 4,5 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Und da haben wir natürlich einen ganzen Haufen gelesen.
Das Wort Spiritual kenne ich nur von den Katholischen. Das ist aber also quasi eine Hierarchiestufe gewesen im bischöflichen Rahmen.
Ja, der Spiritual ist auf katholischer Seite normalerweise derjenige, der für die geistliche Begleitung von Mönchen oder von Nonnen zuständig
genau,
ist.
Genau, ja. Oder vom Bischof.
Das wurde dann nachher auch in die reformierte Kirche irgendwie übertragen, weil es letztlich auch um geistliche Begleitung geht. Aber immer mit dem Vorverständnis, dass nur derjenige andere Leute geistlich begleiten kann, der selbst geistliche Erfahrungen gemacht hat.
Also Mystik ist für dich ein Weg, Menschen zu begleiten?
Nee, Mystik ist für mich die Erkenntnis Gottes aus der Erfahrung. Also nicht, also es ist die klassische Definition von Mystik. Es geht nicht darum, irgendwie, dass ich Kopfwissen weitergebe, jetzt speziell in meinem Beruf als Pfarrer, sondern ich soll das weitergeben, wovon ich selbst betroffen bin. Also sicherlich ist es hilfreich zu wissen, was Barth oder Bultmann oder Tillich zur Auferstehung gedacht haben, aber entscheidend ist ja das, was ich über Auferstehung denke. Das, was mich nachts warm hält, wenn ich nicht schlafen kann. Das ist ja das wirklich Relevante, das Existenzielle. Und so ist Mystik mehr eine Lebenseinstellung, eine komplette Herangehensweise ans Leben.
Und da drin ist auch zum Beispiel Meditation.
Ja, genau.
Welche Art von Meditation machst du?
Ich mache jetzt seit meinen Anfängen damals im Vikariat das Herzensgebet. Das sind jetzt inzwischen 24 Jahre. Das ist eine ganz alte Gebetstechnik, die in der Bibel schon beschrieben wird. Also Paulus sagt im 1. Thessalonicher Brief, betet ohne Unterlass. Oder in Psalm 1 gibt es ja diese Leseanweisung, wie man den Psalter lesen soll. Und da wird davon gesprochen, dass man Tag und Nacht die Worte murmeln soll. Das geben unsere deutschen Übersetzungen leider nicht her, aber im Hebräischen ist da dieses Wort, was wir auf Deutsch für murmeln nehmen würden. Nicht nachsinnen, wie es bei uns immer steht, sondern das ist so ein vor sich hinsprechen, jenseits vom Verstand. Also da geht es darum, dass andere Schichten im Körper angeregt werden.
Also du murmelst in dein Hirn ein und deinen Körper auf ein Entspannungslevel.
Ja, das ist so ein Nebeneffekt. Das ist nicht das, worum es geht. Es geht darum, dass ich von meinem Verstand her einen Fokuspunkt habe, auf den hin ich mich konzentriere. Und so kann ich meine ganzen Gedankenschleifen durchbrechen.
Und der Fokuspunkt ist dann eben das Jesusgebet mit Jesus, ich weiß nicht genau, wie es
ja, das heißt. Das Klassische, was sich dann in der christlichen Orthodoxie herausgebildet hat, ist Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und das wird dann so in meiner Traditionsschule auf den Atem verteilt. Also beim Einatmen sage ich Herr Jesus Christus, beim Ausatmen Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und so habe ich einen doppelten Fokus. Das eine ist der Atem und das andere ist das Mantra, das darüber liegt. Und das ist dann sowas wie ein Anker, weil es ist ja klar, also jeder, der schon mal meditiert hat, weiß, wie schnell man dann wieder rauskommt. Die Gedanken spielen ja ihre eigenen Spiele mit uns. Also, und das ist ja das Spannende. Also im Endeffekt meditieren wir immer, auch wenn wir das überhaupt nicht wissen. Wenn wir so unbewusst leben, dann meditieren wir ja unsere Sorgen und Ängste. Also wie wird das morgen werden? Morgen habe ich wieder so eine seltsame Sitzung mit dem Kollegen und so überhaupt, wie wird das mal später, wenn ich pensioniert bin und ob das Geld dann reicht und oh, ich kenne jemanden, der krank ist, hoffentlich werde ich nicht auch krank. Und so bin ich dann in so einer Abwärtsspirale. Mhm. Und mit dem Herzensgebet versuche ich quasi durch meinen eigenen Ohrwurm, mich in so einer Aufwärtsspirale zu heben. Also ich versuche, meine Gedanken zu klären und selbst zu bestimmen letztlich, was ich denke.
Also der Ohrwurm kann auch ganz ein anderes Satz sein.
Ja, also der hat sich ja auch entwickelt. Das, was wir jetzt eben gesagt haben, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, das ist das, was in der Orthodoxie das Klassische geworden ist. Wenn man jetzt den russischen Pilgerer liest zum Beispiel. Das fing natürlich bei den Wüstenvätern anders an. Die haben dann, oh Gott, komm mir zu Hilfe. Die haben einfach Psalmworte genommen. Oder der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das kann man ja auch prima auf den Atem verteilen. In der Religion gehen wir davon aus, dass der Name Gottes, den wir anrufen, dass der sich dann auch einstellt.
Also wie meinst du das? Dass der kommt?
Ja, dass dann sich die göttliche Atmosphäre ausbreitet. Nicht nur in mir, sondern auch außerhalb von mir.
Also gibt das eine Erleuchtung?
Ja, wenn du ein bisschen länger übst schon. Nicht in den ersten 5 Minuten. Aber da passiert dann eine Menge, wenn man sich auf so einen Prozess einlässt. Deswegen, man könnte sich ja auch in dem Wort Bratwurst sammeln oder in dem Wort Kühlschrank. Das kann man ja auch tipptopp über den Atem verteilen. Aber da würdest du mit Atmosphären in Kontakt kommen, die jetzt im religiösen Sinne nicht sonderlich dienlich sind.
Also höchstens mit deinem Hunger oder mit deiner Gier oder mit
ja,
sowas.
Ja, wäre auszuprobieren, was sich dann einstellt. Ja, vermutlich eher sowas, ja.
Würde sich wahrscheinlich nicht lohnen.
Nein.
Du sagst, es kommt viel kommt von der Orthodoxe.
Mhm.
Wie ist es denn mit der gregorianischen Choräle? Haben die auch etwas damit zu tun?
Das ist ja mehr ein Versuch, die Psalmen zu singen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das
aber es hat auch etwas sehr Wiederholendes und sehr
durch die immer wiederkehrende Melodie, ja.
Ja.
Ja, ja. Also ist auch genauso wie bei den Taizé-Liedern. Da kenne ich mich jetzt besser aus. Das sind ja dann im Endeffekt auch Mantren. Da singt man sich ja auch in so eine Form von Trance, wenn das lange geht.
Ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht gedacht. Stimmt, ja. Da habe ich es dieses Jahr erlebt.
Ja, genau.
Da sind sogar Konfirmanden, die sonst noch mal lang gumpen sind, ruhig waren.
Ja. Also das ist die Kraft in der ewigen Wiederholung.
Ja.
Unser Verstand, der will ja immer was Neues. Deswegen gucken wir irgendwie, ich weiß nicht, wie oft wir aufs Handy gucken, jeden Tag. Weil wir denken, da kommt eine neue Nachricht, die ist jetzt wichtig. Aber unser Herz will eigentlich immer nur dasselbe. Das Herz braucht die Routine, das Herz braucht das Wiederkehrende. Also auch bei den Ritualen im Gottesdienst, da geht es ja darum, dass die mehr oder weniger immer gleich sind, damit wir da einklinken können und uns fallen lassen können. Jenseits des Kopfes. Und wir Reformierten haben ja so eine furchtbare Schlagseite, dass wir immer alles erklären müssen und alles zu Tode reden. Das dient dem Ritual und der Sammlung nicht. Sondern es ist viel einfacher, wir vollziehen das. Und da können so gregorianische Gesänge, wenn man das denn kann, natürlich eine tolle Hilfe sein.
Oh,
hören das Kirchenfenster auf Radio Beo zum Thema Mantra singen und Herzensgebet.
Das ist so wie bei jedem geistlichen Weg. Man kann ja auch beim Töpfern zum Beispiel tiefe Erfahrungen sammeln oder beim Kreistanz oder beim Yoga oder beim Tai Chi. Aber alle Wege, die ernsthaft geistlich sind, führen dich irgendwann auch in eine Krise. Weil du da mit dir selbst konfrontiert wirst, mit deinen eigenen Abgründen. Und die hat ja nun mal jeder Mensch. Und entscheidend ist es dann, dran zu bleiben und da durchzugehen und dann eben nicht zu wechseln, entweder auf ein anderes Mantra oder auf eine andere Form von religiöser Praxis. Also Mantra-Beten ist jetzt kein Wellness-Programm oder so. Yeah. Da geht es jetzt nicht um schöne Gefühle. Ja. Die kommen auch, das sind aber alles Nebenschauplätze.
Also es geht auch um Gesundheit?
Ja, klar. Das schadet sicher nicht.
Nein, sicher nicht.
Also für mich war jetzt, wenn du Gesundheit sagst, ein ganz großer Punkt, dass ich bei der Ausbildung im Herzensgebet überhaupt gemerkt habe, dass ich viel tiefer atmen kann. Mhm. So im Laufe meines Studiums ist ja vor allen Dingen mein Hirn ausgebildet worden.
Vor allem Kopf.
Und ich habe so also bis zum Brustkorb eigentlich nur geatmet. Und dann habe ich gemerkt, dass ich den ganzen Rumpf füllen kann. Das war eine ganz tolle Erweiterung meines Leibempfindens, was du auf dem geistlichen Weg erlebst. Die entscheidenden Fragen sind immer, macht es mich liebevoller und macht es mich freier? Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann bin ich auf einem guten Weg.
Ritual und so sind ja vom Christentum geprägt.
Ja, genau. Und wenn man jetzt durch Innerrhoden fährt und immer den Gekreuzigten sieht, dann wird mir Angst und Bange. Mhm. Also mystisches Christentum ist das Osterchristentum. Es geht um die Auferstehung. Der Karfreitag ist immer nur Durchgang. Das ist nicht Selbstzweck. Das Leid ist Durchgang. Und danach kommt die Auferstehung. Das Herzensgebet selbst ist ja eine ganz uralte christliche Tradition. Das fängt bei den Wüstenvätern an, davon hatten wir es ja eben schon. Und dann hat sich das vor allen Dingen in der Ostkirche ausgebreitet. Durch die Kirchenspaltung im 11. Jahrhundert ist das in der Westkirche völlig verloren gegangen. Und das haben wir dann erst ganz mühsam wieder jetzt über die Ostkirche bei uns reingeholt. Und das haben wir erst dann ganz mühsam über die Ostkirche wieder reingeholt. Und für uns in der reformierten Tradition war das nochmal eine doppelte Herausforderung, weil ja alles irgendwie verdächtig ist, was man so durch eigene Praxis macht. Das, der Vorwurf der Werkgerechtigkeit oder der Werkerei ist ja dann immer sofort da. Aber dadurch nehmen wir uns natürlich viel. Weil selbstverständlich kann ich Gott nicht herbeizwingen, aber ich kann ihm vortrefflich im Weg stehen. Und das Herzensgebet wäre jetzt eine Form, die mich bereit macht für das, was Gott mit mir vorhat, so dass ich ihm möglichst wenig im Weg stehe. Ich werde es immer noch tun, keine Frage, aber vielleicht etwas weniger als vorher. Und so bin ich dann dem Gerhard Tiersteegen eben so dankbar, dass der von reformierter Seite das wiederentdeckt hat. Der arme Kerl hatte damals überhaupt keine Bücher, bei denen er irgendwas hätte lernen können. Und dann ist eine schöne Synchronizität passiert. Während die Leute auf dem Athos angefangen haben, die Philokalie zu sammeln, das ist so ein fünfbändiges Werk, in dem alle Texte von den Wüstenvätern bis hin zu dem Zeitpunkt der Abfassung, die irgendwas über das Herzensgebet geschrieben haben, gesammelt wurden. Währenddessen hat Terstegen alles gesammelt, was ihm greifbar war, aus der Westkirche und hat dann die aufrichtigen Lebensbeschreibungen frommer Seelen, glaube ich, ich habe den genauen Titel jetzt nicht im Kopf, zusammengesammelt. Und da war es dann vor allen Dingen all das, was er von Madame Guyon gelernt hat, einer Quietistin aus Frankreich, die innerhalb des Katholizismus verfolgt worden ist, die aber auch dieses Herzensgebet für sich wiederentdeckt hat. Ohne dass sie das jetzt ausdrücklich Herzensgebet genannt hätte. Aber da sind an zwei Orten auf der Welt in unserer Kirche zur gleichen Zeit tolle Sammlungen entstanden, die so uns anführen wollen auf dem geistlichen Weg. Und Terstegen war ja Erweckungsprediger. Und das Große war eben nicht nur, dass er den Leuten die Predigten gehalten hat, die sie offenbar tief berührt haben, sondern er hat ihnen auch das Herzensgebet vermittelt, damit sie was haben für zu Hause, damit sie da weiterkommen auf ihrem Weg. Und dann hat er intensiv brieflichen Kontakt gepflegt. Und auch bei den ignatianischen Exerzitien sagt der Franz Jalitsch, dass die ganzen Exerzitien eigentlich nur Vorstufe sind, bis man endlich bereit ist fürs Herzensgebet. Das sind dann halt alles so Sachen, die werden dann nur so unter der Hand weitergegeben. Das war bei Manfred Jesutis auch so. Der hat auch gesagt, ich zeige Ihnen meine Übungen, aber ich diskutiere die nicht. Sie können Fragen stellen, wenn Sie es nicht verstanden haben, aber wir diskutieren nicht darüber. Und Sie dürfen die nicht weitergeben, schriftlich. Sie können die anderen Leuten sagen, aber es wird nichts verschriftlicht. Aus dem Wissen heraus, dass es eine Begleitung braucht. Dass man für allein unterwegs zu sein, sind die Übungen zu gefährlich.
Was ist denn gefährlich am Herzensgebet, wenn es einfach, dass man wieder aufhört?
Naja, Jesus sagt diesen schönen Satz, du sollst die Perlen nicht vor die Säue werfen. Also das heißt ja auch, man muss bereit sein für sowas.
Ja.
Und das ist kostbar. Deswegen muss das geschützt werden. Also sowohl die Übungen als auch die Erfahrungen. Und wenn man diese Sachen falsch macht, also wenn man jetzt versucht, zum Beispiel jetzt als einfaches Beispiel, den Atem zu brechen, dann kann man sich ernsthafte gesundheitliche Probleme einhandeln.
Was verstehst du unter Atembrechen?
Naja, wenn du jetzt einatmest, Luft anhältst, eine ganze Weile und dann nachher wieder ausatmest,
ach so,
Luft anhältst.
Okay.
Beim Herzensgebet soll der Atem ganz normal fließen. So wie er ganz alltäglich auch fließt. Klar, wenn ich sitze, kann ich tiefer atmen, bin mir des Atems bewusster. Dann ist der Atem auch sowas wie ein Anker in den Stürmen des Lebens. Mhm. Oder wenn im Hinduismus gibt es dieses schöne Bild, dass unser Hirn ist wie ein Baum und auf dem Baum springen Affen hin und her. Das sind unsere Gedanken. Mhm. Und es geht darum, die irgendwie zu beruhigen. Und da hilft sowohl der Ankerpunkt im Atem als auch in dem Mantra. Und dann geht es ganz gut. Also selbst der Dalai Lama sagt ja zu den Leuten aus dem Westen, die zu ihm kommen zu Besuch, du, geh zurück in deine Tradition, da wirst du all das auch finden.
Genau.
Also mir hat mal ein Schweizer erzählt, der beim Dalai Lama war, der hat gesagt, du, geh in die Ranftschlucht, da ist Bruder Klaus, da wirst du alles finden, du brauchst nicht extra zu mir kommen. Mhm. Und so die Prägungen unserer Kultur sind ja schon da, selbst wenn die jetzt schlecht waren oder uns nicht wirklich geholfen haben oder vielleicht sogar uns sogar geschadet haben, sind die ja doch trotzdem da und wertvoll. Und da kann man ja gucken, wie komme ich dazu, dass ich mich von dem Schädlichen lösen kann und wie kann ich das Heilsame kultivieren.
Und das aufbauen auch für Gesundheit.
Ja, weil also eine von den großen Regeln auf dem geistlichen Weg ist, das, worauf du dich konzentrierst, das wird stärker. Und jetzt ist es unsere Entscheidung, ob ich mich auf das Negative konzentrieren will und mich da in so eine Depression reinbete, oder ob ich sage, nein, ich konzentriere mich lieber auf Ostern, auf die gute Seite, auf die schöne Seite unseres Glaubens.
Ja.
Ne, und komme das und gehe so meinen Weg ins Licht.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Beatles hätte Lars sich gewünscht. Die Begegnung mit diesen zwei Menschen war sehr bereichernd und ich bin nachdenklich geworden. Ich habe beides ausprobiert. Was ich genau machen werde damit, weiss ich noch nicht. Aber das Herzensgebet und Qigong lässt sich gut kombinieren. Und jetzt noch die nächsten Sendungen auf Kibeo. Am Sonntag, am 10. November, ist am 9. der Gottesdienst in der Heilsarmee Thun. Predigt hat Regula Achermann. Am Dienstag, am 12. November, am 8. wie immer das Kirchenstübli und am 9. Kirchenfenster Kirche und KI. Was haben die miteinander zu tun? Von der Marianne Launer. Danke, dass Sie zugelassen haben. Ich bin Elisa Sprecher und habe die Sendung gestaltet. Bei der Technik hat mir Roland Schmid geholfen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und auch Zeit zum Nachdenken und zum Sein.
Alle, 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 alle Pony Pumper.